hatte eigentlich noch ein paar Folien vorbereitet, aber weil wir gestern eine etwas schwierige Nachrichtenlage hatten und ich erst spät aus dem Studio kam, ist die im Studio geblieben. Tut mir leid, ich liefere die nach, aber wir kriegen das auch ohne Folien ganz gut hin, glaube ich. Worum es geht bei diesem Vortrag, mal ein bisschen aufzuzeigen, wenn wir über Sicherheitsbehörden und Überwachung reden, wo liegen dann eigentlich die Interessen? Und welche auch politischen Interessen führen denn dazu, dass bestimmte Überwachungsprojekte ins Werk gesetzt werden und dass wir es mit einer nachrichtendienstlichen Landschaft in Deutschland zu tun haben, wie wir sie eben gerade auch haben. Und ich springe ziemlich weit zurück in die Geschichte, komme aber sehr, sehr rasch wieder in die Gegenwart. Es hat eben damit angefangen, dass drei Herren 1950 im Wesentlichen die nachrichtendienstliche Landschaft hier in Deutschland, in der Bundesrepublik strukturiert haben. Der eine war Karl Theodor zu Guttenberg, das war nicht der mit der Dissertation, sondern sein Großvater. Der andere war Hans Globke, von 33 bis 45 als Kommentator der entsprechenden ARIA-Gesetze bekannt geworden und einer der wichtigsten Berater von Adenauer. Und der dritte war Reinhard Gehlen, der mit der Organisation Gehlen eine Organisation geschaffen hat, die zunächst direkt von den Amerikanern finanziert wurde und aus der Wehrmachtsnachrichtendienstlichen Abteilung Fremde Heere Ost mehr oder weniger, wenn man sich mal die handelnden Personen anschaut, ja, hervorgegangen ist. 1956 gab es dann einen interessanten Einschnitt, nämlich die Gründung dieses Bundesnachrichtendienstes. Und der Bundesnachrichtendienst hat dann von der Organisation Gehlen insgesamt 54 Dossiers über politisch Unzuverlässige übernommen. Also auf diesen Dossiers, ungefähr so ein Haufen, stand dann auch wirklich ein Zettel drauf, politisch Unzuverlässige. Und das hat seitdem Tradition in diesem Nachrichtendienst. Also der Bundesnachrichtendienst als Auslandsnachrichtendienst hat seit 1956 auch, ich sag mal, eine gewisse Tradition in der Amtsführung gehabt, sich eben auch um politisch unzuverlässige Menschen zu kümmern. Das darf er natürlich nicht im Inland tun, offiziell. 1969 gab es dann einen Einschnitt, denn 1969 hat plötzlich eine sozialliberale Koalition sich gegründet. Und innerhalb des Bundeskanzleramtes war man der Meinung, die bisherige Aufklärung auch der politisch Unzuverlässigen über den Bundesnachrichtendienst wird gefährdet, wenn wir es plötzlich beispielsweise mit Ehmke, aus Ehmke im Kanzleramt, mit einem Zuständigen zu tun haben, der das, was der BND bisher mit Wissen und auch Einwilligung des Kanzleramtes gemacht hat, nun schwieriger wird. Deshalb hat 1969 Wolfgang Lankau, die Namen schreibe ich auch gerne nochmal an, beziehungsweise ich kann nachher auch diese Folie nochmal einfach dem Thomas Christin geben, damit sie auf die Seite kommen. Da kann man bei den Namen auch ein bisschen nachrecherchieren. Deshalb hat Wolfgang Lankau einen privaten Nachrichtendienst gegründet für die CDU-CSU. Im Koblenzer Bundesarchiv sehr gut dokumentiert. Es gibt eine Monographie von der Stefanie Waske, die habe ich auch mal mitgebracht. Wer mag, kann sich mal anschauen. Da hat sie unter dem Titel, das ist ein sehr schöner Titel, nach Lektüre vernichten, der geheime Nachrichtendienst von CDU und CSU im Kalten Krieg, mal zusammengefasst, was sie da so im Koblenzer Archiv gefunden hat. Es ist an manchen Stellen, was die Archivmaterialien angeht, ein bisschen oberflächlich. Sie zieht auch an manchen Stellen andere politische Analysen, als ich das tun würde. Aber es ist eine sehr gute Materialsammlung. Jedenfalls Wolfgang Lankau gründet dann 1969 diesen Dienst, bekommt Verstärkung ein Jahr später. Hans-Christoph Schenk, Graf von Stauffenberg, aus der anderen Freiherrenlinie, wechselt nämlich vom Bundesnachrichtendienst in die Bayerische Staatskanzlei und das tat er, um diesen privaten Nachrichtendienst von CDU und CSU, den Wolfgang Lankau dann gegründet hat und geleitet hat, zu unterstützen. Das ging bis 1982. Im Wesentlichen waren es zwei Quellen, die dieser private Nachrichtendienst oder zwei unterschiedliche Quellenarten, die dieser private Nachrichtendienst ausgewertet hat, um politische Analysen zu fahren. Zum einen die bisherigen Quellen im Ausland, die teilweise Lankau und Christoph Schenk, Graf von Stauffenberg noch über den BND hatten, zum anderen aber auch Quellen im Inland, um über ganz gezielt weitere, ja, ich sag mal, Strategien der Ostpolitik in der Ära Brandt und danach auch in der Ära Schmidt Bescheid zu wissen. Also beispielsweise ziemlich spannend fand ich zu lesen, dass der NATO-Doppelbeschluss, für den der ja jetzt kürzlich verstorbene frühere Kanzler Helmut Schmidt stand, von diesem privaten Nachrichtendienst öffentlich gemacht wurde. Und anschließend gab es dann ja entsprechende Protestbewegungen. Ja, 82 jedenfalls haben wir ja wiederum einen Regierungswechsel. Und das hatte dann zur Folge, dass der Lankau-Dienst in den Bundesnachrichtendienst wieder integriert wurde. Einzelne Quellen allerdings wurden dem Bundesamt für Verfassungsschutz zugeordnet. Und diese Quellen haben im Bundesamt für Verfassungsschutz wiederum eine, ich sag mal, Traditionslinie begründet, die wir vielleicht am ehesten festmachen können, auch wieder an einem Namen. Jetzt springen wir ein paar Jahre weiter, nämlich 1994 hat einer der bekanntesten Verfechter auf dieser Traditionslinie, Helmut Röver, davor hat er als Offizier der Bundeswehr in einem Panzerbataillon Dienst getan. Helmut Röver wechselte in diesem Jahr vom Bundesamt für Verfassungsschutz in das Thüringische Landesamt für Verfassungsschutz unter etwas dubiosen Umständen, wie wir ja wissen. Er fand nach einer von ihm nicht mehr so ganz in Erinnerung befindlichen Nacht plötzlich seine Bestattungsurkunde in der Innenseite seines Jacketts vor. Röver hat maßgeblich dann, und da kann man auch Zusammenhänge mit dem Bundesamt natürlich vermuten, weil er daherkam, Röver hat maßgeblich dann auch in diesen Jahren im thüringischen Landesamt für Verfassungsschutz verschiedene Quellen aufgebaut, unter anderem der sehr massive Aufbau der sogenannten Vertrauensleute, V-Leute im thüringischen Heimatschutz und später auch im NSU ist im Wesentlichen in dieser Zeit passiert. Also auch da gibt es durchaus eine Verbindungslinie, die durch diese Tradition der Überwachung aus der politischen Rechten sich hier weiter fortgesetzt hat. 1998 gab es auch nochmal so ein markantes Datum. 1998 gab es nämlich die sogenannten Bundeslöschtage im Kanzleramt. Das hat damit zu tun, dass die Ära Kohl zu Ende war. Und bei diesen Bundeslöschtagen, die verdanken wir im Wesentlichen einen Bericht des Sonderermittlers Burkhard Hirsch, der eingesetzt wurde, denn als die Nachfolgeregierung in dem Fall Schröder antrat, fand sie so gut wie keine Daten mehr im Bundeskanzleramt vor und wunderte sich, wo sind die denn geblieben. Burkhard Hirsch hat dann einige Monate lang recherchiert und er konnte dann klären, dass in sogenannten drei Bereinigungsaktionen 2/3 des gesamten Datenbestandes der Regierungszentrale gelöscht worden waren. Allerdings sind einige Magnetbänder schon sehr früh vom Kanzleramt in das Bundesamt für Verfassungsschutz, andere wiederum in den Bundesnachrichtendienst gewandert. Und diese Magnetbänder, es war damals von insgesamt 99 Magnetbändern die Rede, für beide BND und Bundesamt für Verfassungsschutz, bezogen sich vor allen Dingen auf politische Gegner, von denen die Regierung Kohl entsprechende Dossiers hat anlegen lassen. Noch ein anderes Datum, 2001. Ein Datum in 2001, das ja seit gestern auch wieder ein bisschen beschworen wird, war 9/11. Sie kennen das, ne? Nach diesem Datum, also nach dem Attentat auf die Twin Tower, gab es eine Software, die das Federal Bureau of Investigations in den USA wieder reaktiviert hat, Carnivore genannt, Fleischfresser zu Deutsch. Carnivore war zuvor schon vom FBI eingesetzt worden bei mehreren amerikanischen Providern, um im Wesentlichen den Mailverkehr zu überwachen. Und Carnivore arbeitet hier auch mit sehr, sehr ausgesprochen effizienten Filterungsmechanismen. Das heißt, hier kann nicht nur nach bestimmten Stichworten mit Carnivore gesucht werden, sondern mit Carnivore können auch bestimmte semantische Zusammenhänge aufgeklärt werden. Und hier erstaunlicherweise preschte das bayerische Innenminister vor und forderte nicht nur eine Neubewertung von Datenschutz und Schutz der Privatsphäre eben angesichts der Terroranschläge in den USA, sondern auch den massiven Einsatz von Carnivore in Deutschland. Es gab einige Anfragen, inwieweit denn deutsche Sicherheitsbehörden dann auch Carnivore eingesetzt und verwendet haben. Die sind allesamt mit dem Hinweis auf das gefährdete Staatswohl, wenn man diese Anfragen beantworten würde, unbeantwortet geblieben. 2002 hatten wir dann das, was zum ersten Mal eine breitere Aktion zur Vorratsdatenspeicherung war, mit der wir uns ja jetzt auch wieder zu beschäftigen haben. Der Bundesrat, nämlich erstaunlicherweise, legte unter Federführung der Union-regierten Länder einen Entwurf für eine Vorratsdatenspeicherung vor. Also das kam diesmal nicht aus der Regierungszentrale. Der Bundestag war damit auch noch gar nicht befasst, sondern 2002 sozusagen die ersten Entwürfe für solch eine Vorratsdatenspeicherung, die dann Internetverkehre, also Datenpäckchen mit dem IP-Protokoll, Telefonie und Mobilfunk Standortdaten umfassen sollte, ist tatsächlich aus dem Bundesrat und das erstaunlicherweise unter Federführung eben der Union-regierten Länder vorgelegt worden. Noch ein weiteres Datum, 2004, tritt der Staatssekretär Bernhard Beuys aus dem Bundesinnenministerium in Erscheinung, denn er legt jetzt sehr weitreichende Pläne für eine über die Vorratsdatenspeicherung noch hinausgehendere Internetüberwachung vor. Hier ergeben sich auch erstmalig Hinweise auf eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Sicherheitsbehörden und deutschen Sicherheitsbehörden, was die Internetüberwachung angeht. Diese Pläne von Beuys werden übrigens dann auch ein Jahr später von Innenminister Otto Schily präsentiert und führen dann noch ein Jahr später, 2006, zu Überlegungen im Innenministerium, die biometrischen Daten aller Bundesbürger in eigene Datenbank zu speichern und diese Datenbank dann sowohl den Sicherheitsbehörden als auch bestimmten Akteuren in der Privatwirtschaft zugänglich zu machen. 2006, diese Datenbankgeschichte, weiß ich deshalb ganz genau, weil zwei meiner Kollegen und ich die Geschichte damals für den Deutschlandfunk recherchiert haben und hinterher, nachdem wir es gesendet hatten, brach auch einiges los an Reaktionen. Dahinter steckte, dass 2006 mit Einführung des neuen Personalausweises, der dann 2010 ja kam, sich ein bisschen verspätet hatte, überlegt wurde, die Fingerprints, den Iris-Scan und das biometrische Gesichtsbild in einer biometrischen Datenbank abzuspeichern. Der Vorteil wäre gewesen, dass die biometrischen Daten von 60 Millionen Deutschen, so viele haben nämlich ab 16 Jahren einen Personalausweis in der Regel, dann in einer Datenbank zusammengefasst worden wäre. Und eine Idee, die es dabei gab, war, der neue Personalausweis kostet mehr Geld als der alte. Wie kann dieses finanzielle Gap, wie kann dieser Mehraufwand für den neuen Personalausweis finanziert werden? Und da hat die Arbeitsgruppe Beuys im Innenministerium verschiedene Gedankenspiele entwickelt. Ein Gedankenspiel hieß, diese Daten dann eben an ausgesuchte Akteure aus der Privatwirtschaft auch zu verkaufen. Und da war natürlich, das ist bei einem anderen Thema heute Nachmittag, auch die mehr oder weniger privaten Nachrichtendienste, aber auch andere Akteure aus der Wirtschaft sehr interessiert und dabei natürlich mit dabei. Ja, 2007 gab es dann die Initiative der unionsregierten Länder im Bundesrat, die 5.300 Melderegister, die es in Deutschland gibt, zu einem Bundesmelderegister zusammenzuschalten. Diese Initiative gab es, ob schon vorher schon eigentlich klar war, dass ein solches Zusammenschalten grundgesetzwidrig ist. Und wenn wir dann nochmal ein Stück weitergehen, 2008 mit dem BSI-Gesetz, mit dem Gesetz für das Bundesamt für die Sicherheit in Informationstechnik, wollte das Kanzleramt so etwas Ähnliches wie eine deutsche National Security Agency schaffen. Es wurde damals auch ganz offen damit argumentiert, dass ja das BSI ursprünglich mal eine Abteilung, nämlich die für Kryptographie des Bundesnachrichtendienstes gewesen ist, sich davon allerdings wirklich rausentwickelt hat. Und auch hier, glaube ich, sollte man auch mal klar machen und aufzeigen, gerade die aufgeschreckten Informatiker, die im BSI ihren Job anders wahrnehmen, die nämlich sagen, wir arbeiten hier an dem Schutz der Privatsphäre, wir wollen hier eine sichere Umgebung schaffen, wir wollen so etwas wie IT-Grundschutz machen, damit Bürger und Unternehmen abgesichert sind, haben im Wesentlichen 2008 zunächst einmal durch ihre auch massiven internen Proteste die Schaffung einer deutschen National Security Agency verhindert. Seitdem gab es immer mal wieder Vorstöße. Im Augenblick haben wir den politischen Vorstoß, dass sich die Richtung, eine NSA zu entwickeln, dann nicht mehr mit dem BSI festmacht, sondern dass das Bundeskanzleramt hier stärker in Richtung Bundeskriminalamt geht. Es gab ja auch heute Morgen schon gleich die Mitteilung, dass sowohl die Verfassungsschützer als auch das Bundeskriminalamt nach den Anschlägen von Paris jetzt jeweils um die 200 Stellen mehr im Haushalt bewilligt bekommen werden. 2009 hatten wir eine interessante Gesetzgebung. Die Voraussetzungen für Online-Durchsuchungen wurden wesentlich erleichtert. Allerdings, es gab noch einen erheblichen Nachteil. Es gab noch keine funktionierende Software für diese Online-Durchsuchungen. Das hatte von der Gesellschaft für Informatik dann der Professor Hartmut Pohl auch nochmal nachrecherchiert und im Wesentlichen herausbekommen, die Software, die für die Online-Durchsuchungen eingesetzt wird, kopiert zwar das, was sie in der Festplatte finden kann, einfach herunter, aber das war eben kein Tool, das sich für den Einsatz eignete, denn dann wären die Server der Sicherheitsbehörden vollkommen überlastet gewesen, eine weitere Auswertung hätte dann nicht mehr stattfinden können. 2010 gab es dann den neuen Personalausweis, der ursprünglich auch ein bisschen anders geplant war, als er dann von der Bevölkerung angenommen wurde. Der neue Personalausweis sollte ja mit den biometrischen Daten sehr viel mehr Daten der Bundesbürger auch in bundesweite Datenbanken bringen. Wir haben ja jetzt für den Personalausweis kein Iris-Scan mehr, wir haben nur noch quasi Fingerprints. Allerdings, dieser Personalausweis wurde mit zwei Sicherheitslücken ausgeliefert, was zu einer großen Diskussion führte. Der Jan Skabal aus Darmstadt, der hatte diese Sicherheitslücken gefunden, sie auch in seinem Blog veröffentlicht. Es waren im Wesentlichen Sicherheitslücken in der Update-Funktion. Und in der ersten Sicherheitslücke hatten wir es wir gingen damals davon aus, mit einem Programmierfehler zu tun. Die verwendeten Softwarebibliotheken haben nämlich nicht nachgeprüft, ob der Name des Servers, von dem Updates für den neuen Personalausweis runtergeladen wurden, mit dem ausgegebenen Zertifikat übereinstimmt. Später hat sich dann ergeben, es war offensichtlich eine Hintertür, die eingebaut wurde, und nicht nur einfach ein Programmierfehler. Also da ist den Entwicklern nicht einfach irgendwas durchgegangen, denn es gab einen zweiten Fehler, eine zweite Sicherheitslücke. Und diese zweite Sicherheitslücke bestand darin, dass die von einem dann beliebigen Server heruntergeladene, komprimierte Datei entpackt wurde auf dem neuen Personalausweis, also auf dem Chip, bevor eine Signaturprüfung stattfinden konnte. Das heißt, von dem angesteuerten Server konnte dann beliebige Software auf den Personalausweis geladen werden, mit dem dann verschiedene Überwachungsfeatures gegeben wären. Rein theoretisch muss man sagen, denn dank Jan Skabal und dessen sehr frühzeitiger Aufdeckung dieser beiden Sicherheitslücken, einer sich anschließenden Berichterstattung, die übrigens auch nicht ganz unproblematisch war, da gab es viele Hindernisse, sind dann diese Sicherheitslücken relativ rasch geschlossen worden, auch nochmal nachgewiesen, dass es sie wirklich nicht mehr gab. Und das hatte dann zur Folge, dass zumindest ja, dieser Ansatz eben nicht mehr verfolgbar war. Dann hatten wir 2011, den Fall, dass der Chaos Computer Club nachgewiesen hat, dass der Bundestrojaner erheblich mehr kann, als er darf, nämlich im Zweifelsfall mit den Modulen, die noch integriert waren, eine komplette Online-Durchsuchung. Da muss man übrigens auch nochmal daran erinnern, Das Ganze wäre wahrscheinlich ohne Konsequenzen geblieben, wenn Frank Schliermacher, damals Mitherausgeber der FAZ und für das Feuilleton zuständig, die Geschichte nicht groß im Feuilleton der FAZ aufgemacht hätte. Und an der Stelle erlauben Sie mir vielleicht nochmal den ganz persönlichen Hinweis, genau sowas vermisse ich auch. Auch in der FAZ, also die Stelle von Schliermacher wurde mit dieser Wächterfunktion so dummerweise nicht wieder besetzt. 2012 gab es eine schöne Zusammenarbeit von Bundesnachrichtendienst und Bundesamt für Verfassungsschutz mit der NSA in Sachen X-Keyscore. Bestand im Wesentlichen darin, dass sowohl der Bundesnachrichtendienst als auch das Bundesamt für Verfassungsschutz X-Keyscore nutzen durften für ihre Überwachung. Und X-Keyscore hatte ja den schönen Effekt, dass man mit dieser Überwachungssoftware auch die Eintritts- und Austrittsstellen von virtuellen privaten Netzwerken ausfindig machen konnte. Also über da, wo getunnelt wurde oder enttunnelt wurde, also wo Datenpäckchen in andere hineingepackt wurden und wo Datenpäckchen aus diesen herausgepackt wurden, das konnte man mit X-Keyscore sehr gut ausfindig machen und auf diese Weise die Sicherheitsfunktion von virtuellen privaten Netzwerken mehr oder weniger aufheben. Beide deutschen Sicherheitsbehörden haben sich darauf bezogen, ja, sie hatten X-Keyscore zu Testzwecken. Wir wissen aber auch, dass es die Übereinkunft gab, die Lizenz für X-Keyscore, die die National Security Agency den deutschen Sicherheitsbehörden überlassen hat, wurde nicht bezahlt, also nicht direkt in Dollar oder Euro, sondern wurde ausgeglichen oder kompensiert, da insofern als die NSA dafür dann Daten bekommen hat aus den X-Keyscore-Anwendungen, die diese Sicherheitsbehörden gefahren haben. Hätten nun beide Sicherheitsbehörden nur interne Tests mit X-Keyscore gefahren, wäre natürlich dieser Deal für die NSA ausgesprochen unvorteilhaft gewesen. Man kann das nicht ausschließen, aber es ist ein Indiz, um hier ein wenig zweifeln zu können. Dann wurde 2013 das Bundeskriminalamt mit drei unterschiedlichen Trojanern ausgestattet. Auch darüber haben wir relativ intensiv dann im DLF berichtet. Die Recherchen waren ein bisschen schwierig, weil die Ausstattung mit den Trojanern liefen auch wieder übers Whistleblower-Geschäft. Also da sind wir nicht mal selbst drauf gekommen, sondern da haben uns Informatiker mit entsprechenden Informationen versorgt. Und was ich damals sehr problematisch fand, war ein Trojaner, den das BKA bekommen hat in 2013 oder überhaupt Schadsoftware, das waren die Schadsoftware-Typen Finfisher und Finspy des Herstellers Gamma Group, kennen Sie wahrscheinlich, die sich dann in Finfisher umbenannt hat. Und aus diesem Material, als wir dann über die Schadsoftware der Gamma Group beim BKA ein bisschen weiter nachrecherchiert haben und auch die gesamten Lizenzen uns dann endlich mal zur Verfügung standen, wurde klar, dass außer dem Finfisher noch ein weiterer BKA-Trojaner für die gezielte Online-Durchsuchung zur Verfügung stand, der eine Schwäche, die der Finfisher hat, er braucht nämlich zu lange, um die Sicherheitseinstellungen des Routers auszulesen und dann entsprechende Schadsoftware auf den Rechner zu bringen, von einem BKA-eigenen Trojaner sehr viel schneller durchgeführt wurde. Noch nicht einsatzbereit, aber technisch auch schon ausgereift, war 2013 dann der dritte Trojaner des Bundeskriminalamtes. Das war der Trojaner für die Quellentelekommunikationsüberwachung. Also das, was schon vorher mit Bundestrojaner da mal bezeichnet wurde oder mit Staatstrojaner. Der Bundestrojaner war allerdings nur deshalb noch nicht einsatzbereit, weil die, ich sag mal, politische Implementierungsphase noch ausstand. Ob das BKA den technisch einsatzbereiten Bundestrojaner zu dieser Zeit schon eingesetzt hat oder nicht, kann man im Augenblick einfach nicht beantworten. Es liegen sowohl Indizien oder, sagen wir mal, Hinweise bis zum Bereich der Indizien vor, dass dieser Bundestrojaner, dass diese Software für die Telekommunikationsüberwachung eingesetzt worden ist. Es liegen aber genauso gut auch sehr klare Dementis vor, sowohl aus dem BKA als auch aus dem Bundeskanzleramt, dass eigentlich nur Tests stattgefunden hätte und noch kein, wie die das so schön nennen, Feldeinsatz stattgefunden hat. Ja, 2014 wird ja dann die Zentralstelle für andersunabhängige Recherchen in den Datennetzen, die das Bundeskriminalamt betreibt, massiv aufgestockt. Das heißt, hier wird vor allen Dingen massiv Personal in den Bereich gegeben, um soziale Netzwerke stärker zu überwachen. Und es gibt auch eine Arbeitsgruppe, die sich darum kümmert, wie man Server, die über das Tor-Netzwerk erreichbar sind, auch stärker aufklären kann. Und in diesem Jahr jetzt müssen wir feststellen, 2015, wir haben neue Geheimdienstgesetze, wir haben ein Gesetz zur Modernisierung und zur Verbesserung der Zusammenarbeit des Verfassungsschutzes. Dabei wurde allerdings dann auch das BND-Gesetz geändert, selbst übrigens von vielen Parlamentariern unbemerkt, die das mitbeschlossen haben. Also wir haben mal so ungefähr ein Dutzend Parlamentarier befragt nach genau diesen Änderungen im BND-Gesetz, die in diesem Gesetzesentwurf standen, und sie hatten genau diese Änderungen überhaupt nicht wahrgenommen. Und mit diesen Änderungen, vor allen Dingen des BND-Gesetzes, haben wir tatsächlich eine Situation, dass der Bundesnachrichtendienst sehr zentrale Überwachungsaufgaben wahrnimmt, die zwar noch formal dadurch begrenzt werden, dass er Grundrechtsträger nicht ausspähen darf. Allerdings in der Praxis, wenn wir mal einen aktuellen Fall nehmen, sieht das dann so aus wie im Fall Haber. Das ist dieser Diplomat, der den Planungsstab der EU geleitet hat. Herr Haber war einfach Beifang. Also insofern nicht weiter tragisch. Herr Haber hat in einem Planungsstab der Europäischen Union gearbeitet und somit war nicht er das Ziel, sondern der Planungsstab. Das ist durch das BND-Gesetz gedeckt. Und dieser Planungsstab der EU wird ausgespäht, damit das Bundeskanzleramt politische Analysen erstellen kann, um sich beispielsweise für entsprechende Verhandlungen vorzubereiten. Also auch das, was jetzt diskutiert wird und womit dann am Freitag ziemlich weitreichend ja auch die Bundestagsfraktionen von CDU und SPD herauskamen, dass es neue Einschränkungen für den Bundesnachrichtendienst geben müsse, erscheint vor diesem Hintergrund dann eher als so eine Scheindebatte und eine Kosmetik. Pure Kosmetik deshalb, weil nach wie vor, auch wenn der BND nicht mehr direkt und gezielt gegen EU-Institutionen eingesetzt werden soll, diese Beifangregelung natürlich nach wie vor noch gilt. Insofern haben wir es hier tatsächlich zu tun mit einem, ja, mit einer eigentlich nicht mehr ausreichenden Kontrolle der Nachrichtendienste auf zwei Ebenen. Zum einen die Kontrolle im Bundeskanzleramt, wo sehr viel einfach durchgewunken wird, und zum anderen die fehlende parlamentarische Kontrolle, die durch einen Geheimdienstbeauftragten des Bundestages ein Stückchen verbessert werden kann, aber dann kommt es sehr stark darauf an, wie wird dieser Geheimdienstbeauftragte ausgestattet sein. Also im Prinzip bräuchten wir einen Bundesbeauftragten für die Nachrichtendienste, ähnlich wie wir eine Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit haben, mit einer eigenen oberen Bundesbehörde, die dann schlagkräftig diese nachrichtendienstlichen Tätigkeiten eben auch kontrollieren und gegebenenfalls bemängeln, aber auch abstellen kann. Es muss vor allen Dingen auch Konsequenzen haben. Bisher passiert auch in der parlamentarischen Kontrolle, wenn sie denn überhaupt mal greift, in vielen Fällen ist das ja überhaupt nicht der Fall, im Nachhinein nichts. Also das, was dann an massiven Fehlern gemacht wurde, in einigen Fällen kann man auch von Vorsatz ausgehen, führt dann zu keinerlei Konsequenzen. Nicht mal disziplinarrechtlich. Ja, ganz aktuell, zwei Sachen habe ich Ihnen mitgebracht, wo es um Überwachung respektive um die um den Einsatz von nachrichtendienstlichem Material jetzt ganz aktuell geht, die auch nochmal deutlich machen, dass hier sehr klare politische Motive und Ziele dahinter stecken nämlich zum einen eine deutliche Überwachung im Stile dieses Paradigmas, das der frühere BKA-Präsident Horst Herold mal ausgegeben hat. Er sprach nämlich von einer gesellschaftssanitären Aufgabe der Polizei. Diese gesellschaftssanitäre Aufgabe hat nicht nur im Bundeskriminalamt eine Tradition begründet. Das war in den 70er Jahren mit Einführung der Rasterfahndung im Kampf gegen den Terrorismus der Rote Armee-Fraktion, sondern sie hat sich auch auf die anderen Nachrichtendienste ausgewirkt. Und in dieser direkten Tradition steht auch die Ankündigung von Innenminister de Maizière vor einer Woche, eine für die direkte Netzüberwachung zuständige neue Sicherheitsbehörde aufzubauen, die vor allen Dingen Überwachungstools, Überwachungssoftware entwickeln soll, die dann von den anderen Sicherheitsbehörden eingesetzt werden soll. Welche anderen Sicherheitsbehörden das sind, hat die Maizière nicht mitgeteilt. Aber da wir in Deutschland ja so viele nicht davon haben, wir haben 16 Nachrichtendienste, ein Bundeskriminalamt und Landeskriminalämter, kann man davon ausgehen, dass genau diese Nachrichtendienste und die entsprechenden Kriminalämter auf Bundes- und auf Landesebene hier eine sehr weitreichende, sehr direkte Netzüberwachung ausüben sollen. Erstaunlicherweise werden dabei dann auch die Entwicklungen und die Überwachungssoftware weiterentwickelt und eingesetzt, die in enger Zusammenarbeit unter anderem mit der National Security Agency entstanden sind. In diesem Zusammenhang ist auch ganz spannend, dass sich Frau von der Leyen mit dem Verteidigungsministerium in diese Überwachungsdiskussion sehr aktiv eingebracht hat. Zum einen hat sie eine aktivere Rolle des militärischen Abschirmdienstes gefordert. Zum anderen, das war auf der Wehrtechniktagung in Bonn-Bad Godesberg, die am Dienstag und Mittwoch dieser Woche stattgefunden hat, hat ihr Beauftragter Gundbert Scherf, den sie von der Unternehmensberatung in die Bundeswehr geholt hat, um umzustrukturieren, die ersten Pläne für die Umstrukturierung der Bundeswehr in eine Cyberarmee vorgestellt. Und der entsprechende Aufbaustab ist zum 1. November eingerichtet worden. Im März 2016 sollen dann die ersten Konzepte vorliegen. Diese Konzepte sehen vor, im Wesentlichen zwei Bereiche. Der eine Bereich, dass eben die bisherige Querschnittsaufgabe informationstechnischer Aufklärung sehr viel stärker zentralisiert wird. Also man spricht da immer von einer weiteren Säule für den Cyber-Informationsraum, so heißt das. Also soll ein eigenes Kommando Cyber-Informationsraum aufgestellt werden. Da kann man unterschiedlich zu stehen und kann sagen, okay, klar, jeder Panzer, dessen Steuerung von einem Virus angegriffen wird, muss sich auch wehren. Und das kann er dann nicht mit einer Panzergranate, sondern muss er entsprechende andere Schadsoftware eben auch absetzen, um diesen Virus vernichten zu können. Kann man ja noch drüber reden. Was dabei Sorgen macht, ist, dass die bisherige rein defensive Tätigkeit, wie sie im Tallinn-Manual festgelegt wurde, inzwischen sogar von den Abgeordneten Bundeswehroffizieren, die am Tallinn Excellence Center am NATO Excellence Center in Tallinn arbeiten, in Zweifel gezogen wird, die eine, wie sie es nennen, aktive Antwort auf Schadsoftwareangriffe fordern. Also wir bewegen uns hier von der reinen, zumindest im Cyberraum, von der reinen Defensivarmee weg. Frau von der Leyen will ja Offensivkräfte einsetzen. Der zweite Punkt, der mich sehr viel skeptischer stimmt und der mir sehr viel mehr Sorgen macht in diesem Zusammenhang, besteht darin, dass mit dem Aufbau des Kommandos Cyberinformationsraum auch eine Lagekarte für den Cyberraum gefordert wird. Und das Verteidigungsministerium sagt, diese Lagekarte habe im Augenblick nicht einmal die National Security Agency, weil sie nicht ausreichend den gesamten Cyberraum überwachen könnte, weil dazu zwar nicht die technischen, aber die politischen Voraussetzungen fehlen. Und diese Cyberlagekarte sei eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass das Kommando Cyber-Informationsraum beim Umbau der Bundeswehr erfolgreich arbeiten könnte. wenn ich es mal runterbreche und ich weiß, dass ich Frau von der Leyen da vielleicht sehr weitreichend interpretiere, aber ich traue mich da mal ran, dann interpretiere ich das so, Frau von der Leyen fordert, damit das Kommando Cyber-Informationsraum der Bundeswehr arbeiten kann, eine sehr viel stärkere und aktivere Netzüberwachung durch sämtliche Sicherheitsbehörden, um eben alle militärischen Aktivitäten von vornherein abzusichern. Gunther Schärf hat auch in seinem Lagevortrag auf dieser Wehrtechniktagung in Bad Godesberg darauf hingewiesen, wir brauchen ein Cyber Command in Deutschland, die Amerikaner haben sowas schon, aber das deutsche Cyber Command, das soll sich davon unterscheiden. Das deutsche Cyber Command soll nämlich unter Führung des Verteidigungsministeriums alle am bisherigen nationalen Cyberabwehrzentrum beteiligten Stellen vereinigen. Das heißt, was wir bisher als reine Koordinierungsfunktion haben, nämlich das nationale Cyberabwehrzentrum, würde dann überführt werden in ein Cyberkommando oder Cybercommand und hätte eine aktive Rolle bei der Aufklärung unter Federführung des Verteidigungsministeriums. Damit hätten wir nicht nur eine sehr viel stärkere Netzüberwachung zu gewärtigen, dadurch hätten wir vor allen Dingen eine Militarisierung der Netzüberwachung mit ins Werk gesetzt. Das ist die eine sehr aktuelle Gefahr, die ich sehe. Die zweite aktuelle Gefahr, die ich sehe, da habe ich mich erst ein bisschen geziert und mir lange überlegt, ob ich die hier öffentlich mache und ob ich Ihnen davon berichte, weil es einige Risiken für meinen Job hat, ganz platt gesagt. Da geht es nämlich um, ich sage das jetzt mal überspitzt, eine indirekte Mediensteuerung durch Material aus Überwachung. Dahinter steckt Folgendes. Journalisten unterliegen in Deutschland ja nicht nur dem Tendenzschutz durch Medienhäuser, Verlage und so weiter. Sie unterliegen nicht nur dem Proports, auch in Medienhäusern, auch den parteipolitischen Proports. Sie unterliegen ja häufig auch einer Steuerung durch Selbstorganisation, wie beispielsweise in einem Journalistenverband. Und das Problem, das ich habe, ich kann hier nicht gegen das eigene Haus sprechen. Ich bin in Baden-Württemberg stellvertretender Landesvorsitzender des DJV. Habe aber eine Wahrnehmung gemacht, die mich skeptisch gemacht hat, wobei wir da, glaube ich, auch als Journalistenverband insgesamt dann diese Gefahr zunächst mal ein bisschen ausgeschlossen haben. Die Gefahr bestand ganz einfach darin, wir hatten auf dem vom 1. bis 3. November, ist also noch gar nicht so lange her, stattfindenden Bundesverband für den Bundesvorsitzenden zwei Kandidaten. Ein Kandidat davon war ein ausgewiesener Nationalkonservativer. Da sind wir auch wieder bei der politischen Rechte, den Sicherheitsbehörden und der Überwachung. Und dieser ausgewiesene Nationalkonservative ist groß geworden im Umfeld, im politischen Umfeld von Alexander von Stahl, der Ihnen ja vielleicht noch was sagt. Früherer Generalbundesanwalt, der dann nach den Vorfällen von Bad Kleinen von Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Wenn ich sage, Alexander von Stahl hat wesentlich das begründet an, ich sage einmal, politischem Geflecht, aus dem Pegida entstanden ist, ich glaube, dann liegt man nicht so ganz falsch. Also einen solchen Kandidaten hat mich zu gewärtigen. Der zweite Kandidat war dagegen ein bisschen blasser. Es deutete alles darauf hin, dass dieser nationalkonservative Kandidat ein paar Vorteile hat. Der blassere Kandidat war durchaus noch im Rennen, bis sich gegen den nationalkonservativen Kandidaten eine sehr massive innere Opposition aufbaute. Und diese innere Opposition wurde unter anderem von Vorsitzenden des Berliner Landesverbandes, des DJV, also des DJV Berlin-Alt, wie der so schön heißt, angeführt. Der Kollege ist groß geworden bis 1989 als Fotoberichterstatter in der DDR, war auf mehreren Westreisen, sogenannter Reisekader, hatte als Reisekarte natürlich auch seine entsprechenden Schnittstellen zu den dortigen Sicherheitsbehörden. Und nun taucht wenige Wochen vor der Wahl, nachdem unter anderem auch dieser scharfe Kritiker nationalkonservativen Kandidaten sich geäußert hat, sogenanntes belastendes Stasi-Material gegen diesen Kritiker auf. Wird von einer Zeitung, einem Fernsehsender auch entsprechend aufbereitet, wobei weder eine Erklärung, eine Verpflichtungserklärung eines IM vorlag, noch andere Indizien, die auf eine direkte IM-Tätigkeit hingewiesen haben. Die Materialien, die vorlagen, deuteten nur darauf hin, er hat Gespräche auch mit dem Ministerium für Staatssicherheit geführt, was für Reisekader auf der anderen Seite jetzt auch nicht so völlig daneben war, wenn die ins, wie es so schön hieß, kapitalistische Ausland gereist sind. Und was mich da sehr bewegt ist, wie kommt eine Zeitung, wie kommt ein Fernsehsender an dieses Material aus der Stasi-Unterlagenbehörde? Man kann da natürlich einen Antrag stellen. Man bekommt allerdings entsprechende persönliche Daten in der Regel geschwärzt. Also man kann sagen, ich recherchiere zu diesen oder jenen Vorfällen. Dann bekommt man auch Material der Stasi-Unterlagenbehörde, mit dem man arbeiten kann, allerdings aufbereitetes Material. Ich habe da auch schon mal recherchiert und ich konnte da aus dem Material zwar bestimmte politische Tendenzen dann erkennen und darüber berichten, aber ich konnte keine Personen erkennen. Nun muss man wissen, dieser nationalkonservative Kandidat ist aufgewachsen in der Entourage des früheren Generalbundesanwalts Alexander von Stahl. Ein Generalbundesanwalt hatte Zugriff zu vielen Archiven. Müsste man sich überlegen, was da passiert ist. Wir haben übrigens diesen Kandidaten verhindert. Das ist an diesem Journalistenverband das Großartige, muss ich auch mal sagen. Wir haben ihn verhindert, ist nicht gewählt worden. Aber das ist hier genau diese Koinzidenz. Vielleicht war es ja auch nur eine zeitliche Koinzidenz. Ne? Aber dass es die hier gab, hat mich schon misstrauisch gemacht. Und ich habe das mal als Zeichen dafür genommen, dass offensichtlich auch durch Material aus Überwachung, in diesem Fall aus der Stasi-Unterlagenbehörde, das ist ja, was da versammelt ist, ist Material aus Überwachung eines Geheimdienstes, eines totalitären Staates. Ne? Dass auch heute noch durch solches Material offensichtlich über Verbandspolitik auch so etwas wie indirekte Mediensteuerung versucht wird. Ich weiß, dass ich, wenn das, was ich jetzt sozusagen aus Verbandsinterne geplaudert habe, öffentlich wird, dass da einiges an, ich sag mal, erheblichen Diskussionen auf mich zukommen wird. Aber ich glaube, um die Gefahr deutlich zu machen, was mit solchem Material passiert, lohnt es diese Diskussion und das, was vielleicht dann so den Diskussionen auch folgt. Fazit dieser Schlaglichter von 1956 bis heute. Wir haben politisch motivierte Überwachung, die darin besteht, politische Strategien zu entwickeln und durchsetzen zu können. Und dabei werden Nachrichtendienste und nachrichtendienstliche Methoden eingesetzt, um diese politischen Ziele in der Bundesrepublik Deutschland verwirklichen zu können. Und das ist ein Aspekt, den müssen wir mitdiskutieren. Also es geht nicht nur um den Aspekt Wirtschaftsspionage, wie er jetzt diskutiert wurde. Es geht nicht nur um den Aspekt Auslandsspionage. Es geht nicht nur um den Aspekt, dass da unter Umständen einem thüringischen Amt für Verfassung, für, also Landesamt für Verfassungsschutz oder auch einem Bundesamt für Verfassungsschutz in Richtung NSU Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Die waren nicht nur blind auf dem rechten Auge, sondern es sind auch andere Sachen passiert. Sondern es geht ganz klar darum, wir haben es zu tun mit nachrichtendienstlichen Mitteln, mit denen politische Ziele einer bestimmten Gruppierung auch teilweise verfolgt werden. Und dafür eben diese Beispiele, diese Schlaglichter auf diese unterschiedlichen Vorkommnisse. Ja, und ich würde mich dann freuen, wenn wir jetzt, nachdem ich Sie hier 50 Minuten mit solchen Schlaglichtern belatscht habe, in die Diskussion gehen.